Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. Unsere Gäste sind heute die Autorin des Buches Irrfahrer und Weltenbummler Sieglinde Geisel und der Psychologe und Tourismuswissenschaftler Jürgen Kagelmann. Und wir reden über das Thema, warum wir in die Ferne schweifen. Also wir reden über Singlereisen, Gruppenreisen, Frauenreisen, Abenteuerreisen, Wellnesswochen. All das ist eben heute unser Thema. Frau Geisel, reisen Frauen anders als Männer? Und wenn ja, seit wann dürfen die überhaupt?
Naja, das mit dem Dürfen, das ist jetzt eine zweite Frage. Also anders reisen tun sie bestimmt, nur schon deshalb, weil Frauen in der Geschichte nie als Eroberinnen gekommen sind. Und sonst, wenn ich vorher sagte, dass Gast eben auch Feind bedeutet, dann war das natürlich auch aus der Erfahrung heraus, dass oft die Reisenden, die kamen, eben in militärischem Auftrag kamen. Und dass man sich verteidigen muss. Das heißt, Frauen haben also auch einen viel leichteren Zugang zur Bevölkerung jeweils, weil sie auch nicht als Bedrohung empfunden werden.
Aber es war eben überhaupt nicht selbstverständlich, dass Frauen reisen durften.
Ja, das ist schon wahr. Also ich meine, man kann es einfach nicht so genau wissen, weil sie auch wenig Spuren hinterlassen haben. Ne? Also wir haben von Herodot halt die großen Geschichtserzählungen und so. Und vergleichbare Dokumente, das früheste, was wir haben, ist die Pilgerin Egeria im 5. Jahrhundert nach Christus. Und das ist auch kein Zufall, weil als Pilgerinnen durften Frauen im Mittelalter durchaus reisen. Das war so, man hat zwar ab und zu auch was dagegen gehabt, die würden irgendwie ihre Keuschheit da in Gefahr bringen oder so, aber eigentlich für ihr Seelenheil durften sie sich schon auch auf den Weg machen. Und sonst wissen wir das einfach nicht, weil sie auch meistens nicht schreiben konnten und halt nicht auf uns gekommen ist davon.
Eine besondere Pilgerin, die man
genau,
im Buch kennenlernt, ist Marjorie Kempe, ne?
Genau, ja. Eine große Ausnahme. Ja. Das ist also im 15. Jahrhundert in England. Und es ist ganz interessant, warum wir von ihr so viel über das Reisen erfahren, weil sie war eine ziemlich schräge Person, würde ich sagen. Also sie hatte mal eine Wochenbettdepression und wurde davon geheilt, indem ihr Jesus erschien in einer Vision. Und seit da war sie also mystisch ganz eng mit Jesus verbunden und hatte ständig geweint, geschluchzt, geschrien wegen seinem Martyrium, ist allen fürchterlich auf die Nerven gegangen und hat sich dann auf die Pilgerreise, also was ja damals üblich war, die großen, drei großen Pilgerstätten, man musste nach Jerusalem, nach Rom und nach Santiago de Compostela. Und das war ja damals ein unheimliches Unterfangen. Das hat ein Jahr gedauert. Man war zu Fuß. Schiffsüberfahrten waren sehr gefährlich. Also das war wirklich etwas, wo man nicht, was man nicht leichtfertig unternommen hat. Und bei ihr war das Problem, dass sie Reisegefährten brauchte, weil im Mittelalter konnte man unter keinen Umständen allein reisen. Und sie hat sich dann irgendwelchen Gruppen angeschlossen. Es wiederholt sich dann ständig das Muster, dass die nach 3-4 Wochen einfach die Schnauze voll haben und sie nicht mehr aushalten. Und sie sich dann wieder woanders Leute suchen muss und so. Und dadurch erfährt man eben sehr viel über die konkreten Umstände. Also sie begegnet dann auch wirklich Pilgern, die ausgeraubt wurden von Rom und wo sie dann nicht Schritt halten kann, weil die natürlich dann in Eile sind, weil sie kein Geld mehr haben und schnell nach Hause wollen und so.
Was ist das Besondere der Pilgerreise?
Der Pilgerreise als solche? Ja, das hat sich auch sehr verändert. Ich meine, die Pilgerreise ist ja eine Reise ursprünglich, die man wegen seines Seelenheils unternimmt. Und dafür muss sie natürlich auch, die darf nicht zu angenehm sein. Es soll ja auch eine Art Beweis dafür sein, dass man wirklich sich Gott weihen möchte. Und die sollte wehtun. Also frühere Pilger haben sich Steine in die Schuhe getan, damit sie auch litten oder sind irgendwie Strecken auf Knien gegangen. Also ganz grauselige Sachen. Und das ist halt natürlich jetzt der moderne Pilgerboom, das ist natürlich was ganz anderes. Da möchte man auch zum Teil eben wie Harpe Kerkeling auch unterwegs nicht auf Annehmlichkeiten verzichten. Der findet das ganz blöd, wenn die da reiche Leute auf arm machen und in diesen schrecklichen Herbergen und übernachten. Er geht gerne ins Hotel und er schläft auch gerne aus und ab und zu nimmt er auch mal einen Bus und so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis des Erfolgs seines Buches, dass man eben sieht, naja, pilgern, man muss es ja nicht wirklich machen.
Ne? Sind Sie mal gepilgert, Herr Kagelmann?
Nicht so richtig. Aber vielleicht kann man sagen, früher waren Pilgerreisen, die hatten ein existenzielles Motiv, nicht? Also Seelenheil, wie wir schon gehört haben, das ist richtig. Heute gibt es zwei Arten von Pilgerreisen, also die eigentlich richtigen. Es gibt ja immer noch Leute, die das tiefe Bedürfnis haben, das ist auch ganz in Ordnung und richtig und wichtig so. Und dann gibt es Leute, die das eben auch als Unterhaltung machen oder als Sport oder der Kultur und der Kunsthistorie wegen, um einfach die Dinge dort zu sehen. Also deswegen ist es auch falsch, eigentlich, wenn man heute, wie das auch von bestimmten Stellen gemacht wird, von einem Boom des Pilgerreisens, sondern man sollte eher von einem Boom des Reisens entlang der Pilgerstraße, entlang der Pilgerwegen reden. Mhm. Und das sind eigentlich, wie gesagt, zwei Typen. Und da würde ich auch sagen, da bin ich dann eher der zweite Typ. Also ich wollte das auch mal als eigene Anschauung sehen und bin dann da 300 Kilometer mit dem Fahrrad, da sind wir jetzt zur Strecke nach Santiago gefahren, habe aber auch, wie Harpe Kerkeling, also dann beschlossen, im Hotel Hotel zu übernachten. Das hat so ein bisschen auch mit der Beschaffenheit mancher Herbergen da zu tun. Ich verstehe aber, wenn Leute also dann ganz normal dort genau diesen mittelalterlichen Weg nachvollziehen wollen und auch dann in diesen Herbergen, die aber mittlerweile dann doch ein bisschen anders sind als im Mittelalter, wo man ständig also in Gefahr sein musste, beraubt zu werden, entweder seiner Jungfräulichkeit oder seines Mammons. Ja.
Was für Menschen haben Sie getroffen auf diesem Weg?
Das Problem ist, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist man, abgesehen von den Gefährten, mit denen man zusammen ist, alleine. Ja, also das ist ganz anders, als wenn man zu Fuß geht. Da trifft man dann immer wieder Leute, es bleiben welche zurück, man wird überholt, man trifft also neue Sachen, wie das auch bei Kerkeling ist, der aber dann interessanterweise ja immer wieder dieselben getroffen hat. Aber als Radfahrer ist man da schon eher allein unterwegs. Insofern trifft man eigentlich nicht so viel, sondern nur, wenn man abends dann irgendwo bleibt. Ja.
War es für Sie auch eine Erfahrung mit sich selbst, dass man so eine lange Zeit alleine sich durch die Landschaft bewegt?
Eigentlich nicht, nein. Also es war eine interessante sportliche Aktivität und ansonsten fand ich, dass es eigentlich landschaftlich gar nicht so schön ist und so. Man fährt da also richtige Autostraßen lang und muss also aufpassen, dass man also von Trucks also nicht in den Straßenrand gedrängt wird. Also insofern hat es auch was Existenzielles an sich. Aber ich verstehe, wenn andere Leute hinterher, die gerade diesen ganz langen Weg machen, wenn die hinterher also wirklich dann das Gefühl haben, das hat mir was gebracht, das ist auch okay so.
Mal schauen, was das Reisen Erika Manns aus Berlin bringt. Schönen guten Morgen, Frau Manns.
Guten Morgen, eine Runde. Ich bin schon so aufgeregt, das gibt's gar nicht.
Das sind wir auch.
Ja, ja, ich will gleich vorneweg mal eine Frage stellen, ob es vielleicht kann ja Psychologe mir das sagen, ob es Gene gibt für Reisewut oder, also ich war als Kind schon so, obwohl ich auf armen Verhältnissen stamme und keine Möglichkeit hatte und hab aber an den Lippen meines Onkels gehangen, den ich gehasst habe eigentlich oder abgelehnt habe, weil der mit 13 abgehauen ist. Also das erste Mal bin ich eigentlich so mit 35, 36 das erste Mal alleine verreist.
Und Sie haben an den Lippen vom Onkel gehangen, weil der von Reisen erzählt hat.
Ja,
und
von seinen
Abenteuern. Gibt es solche Gene, Herr Kagelmann?
Ja, es wäre ja schön, wenn es sie gibt und so. Dann vor allen Dingen fänd das die Touristikindustrie gut. Nein, bis jetzt hat man jedenfalls noch keins identifiziert, aber es gab eine Zeit in der Geschichte, wo man irgendwie behauptet hat, ja, da könnte vielleicht so etwas wie so ein Reisetrieb sein. Aber ich meine, wenn man einmal mal klar überlegt, dann muss einem auch klar werden, dass es so etwas nicht gibt. Denn wir hatten ja vorhin auch schon gehört, dass es viele Länder gibt, in denen die Leute nicht reisen können, nicht reisen dürfen und so weiter. Würde es ein Gen geben, dann müssten auch diese Leute ständig unterwegs sein. Das wäre natürlich auch für Welten ein ganz schlimmer Kuddelmuddel.
Aber Erika Manns also ist eine Reiselustige. Wohin sind Sie denn so gereist?
Also mit Gen meine ich ja nicht, dass man jetzt reislos reist, sondern dass man das Bedürfnis hat. Ja. Ich hatte es ja auch und konnte.
Wohin sind Sie denn vor allen Dingen gereist?
Also ich liebe Wüsten über alles. Ich liebe Eisenbahnen und ich habe schon also Busreisen bis in die Türkei gemacht. Ich habe in der Wüste unter freiem Himmel geschlafen. Ich bin mit 48 das erste Mal alleine mit dem Rucksack los. Man hat mir so ein bisschen eine Falle gestellt, indem man mir einen Rucksack geschenkt hat. Ich bin sogar in die Türkei als erstes und eins muss ich sagen, ich öffne sämtliche Poren, wenn ich losreise. Ich lasse alles zu. Und ich habe so schöne Erfahrungen gemacht und so schöne Erlebnisse und ich habe schon vor Rührung geweint und ich habe vor Ergriffenheit geweint und nehme jede Reise, ich bin auch jetzt nicht finanziell, ich bin 67 jetzt finanziell nicht so gut, habe Pläne bis sonst wohin, was ich manchmal verrückt finde, aber ich glaube, das ist auch wichtig.
Und Frau Manns, was war denn das nachhaltigste Erlebnis, was Sie in der Wüste gehabt haben?
Das unter freiem Himmel, das war in einer weißen Wüste, in westliche Wüste von in Ägypten, nach Libyen hin und habe dort im Schlafsack gelegen, wir konnten uns abends verteilen. Das war so eine Rundreise in einer kleinen Gruppe, konnten uns verteilen, wo wir uns auch hinlegen wollten und wollte nicht einschlafen, weil es einen Sternenhimmel gab. Ich hatte auch keine Angst und ich wollte eigentlich sterben. Ich wollte eigentlich in diesem Moment sterben, weil ich dachte, das gibt's nicht mehr.
Erika Manns, Dankeschön für den Anruf aus Berlin. Reisen ist heute unser Thema im Deutschlandradio Kultur. Zu Gast die Autorin Sieglinde Geisel und der Psychologe und Tourismuswissenschaftler Jürgen Kagelmann. Und am Telefon ist Erika Horacek. Sie ruft uns an aus Gersthofen. Schönen guten Morgen, Frau Horacek.
Ja, guten Morgen Ihnen beiden.
Wie sind Sie bisher gereist?
Was die Frau Manns gerade angesprochen hat, das hat mich sehr berührt. Ich war einmal in Fuerteventura, bin eine steinharte Düne hinaufgeklettert, die sich von vornher richtig direkt ins Meer ergossen hat. Und es war ein Urerlebnis. Es war Totenstille. bis auf so ein kleines Knistern von der obersten Sandschicht, die der Wind umgedreht hat. Es war absolute tiefe Ruhe und Stille. Das war ein Genuss. Hm. Ich habe jetzt da ein paar Notizen gemacht. Darf ich das mal ganz kurz runterrasseln?
Nee, sagen Sie uns bitte eine ganz wichtige Frage, die Sie an unsere Gäste haben. Runterrasseln wäre zu schade.
Ich habe keine Frage. Mhm. Ich wollte nur was schildern,
ja,
wie ich Reisen erlebe.
Ja.
Ich wäre nächstes Jahr 70,
ja,
und bin seit 30 Jahren Single. Ich war jetzt 36 Mal auf Formentera. Mhm. Und das Formentera war anfangs ein Urerlebnis, auch wirklich reizende Menschen, persönliche Kontakte, es war alles sehr, sehr einfach. Mhm. Es war kein Tourismus auf der Insel in dem Sinn. Und jetzt vor 2 Jahren habe ich Handtuch geschmissen. Die Insel ist nur noch Kommerz und hat die Seele verloren.
Mhm. Was meinen Sie damit, vor allen Dingen, Frau Horacek, was heißt, die hat die Seele verloren? Was ist passiert mit Formentera?
Es ist nur noch Kommerz, man wird nicht mehr freundlich behandelt. Die Gastgeber sind steril geworden. Mhm. Obwohl ich seit 30 Jahren auf der Insel bekannt bin, mhm, und ich habe auch Zugang zu Familien, auch ins Wohnzimmer, und habe mich jeweils revanchiert. Also ich habe nicht nur mitgenommen, sondern ich habe auch was gegeben.
Mhm.
Kleine
mhm
Geschenke habe ich immer dabei gehabt und die Kindernamen wusste ich, und das war dann hübsch, die Kinder ranwachsen zu sehen. Das war, mhm. Und im Meer war noch was, das Meer war bunt. Mhm. Jetzt gibt es da gerade noch Seegurken und sehr viele Quallen, mhm, übermäßig viele Quallen gegenüber vor 30 Jahren. Also sie hat verloren.
Welche Konsequenzen haben Sie dann daraus gezogen? Also offensichtlich fahren Sie nicht mehr nach Formentera. Was ist heute Ihr Reiseziel?
Abgeschlossen. Mhm. Total abgeschlossen.
Und was ist heute Ihr Reiseziel?
Also wirklich gebrochen, wie man Stab bricht.
Fahren Sie denn jetzt woanders wo stattdessen hin?
Ja, es ist so, bei mir haben sich jetzt 4 bis 5 Ziele rauskristallisiert. Mhm. Wenn ich meine Anfälle von Fernweh bekomme, dann werden es die. Das geht an bei Sylt. Also immer nur Kurzurlaube günstigst, Einzelfahrten, ich bin ein Single mit einem Hund, ein Hund ist immer dabei, mhm, das ist Sylt, dann ein wunderschöner bayerischer See, da möchte ich den Namen nicht nennen, mhm, sonst wird er noch überlaufener und es reicht so. Dann Venedig, da bin ich auch so mit 18 das erste Mal hingekommen, mhm, der Karneval hat mich mal sehr fasziniert, wo es den noch gab. Mhm. Da habe ich inzwischen 8 Fotoausstellungen davon gemacht, mhm, und ich habe den auch tief im Herzen. Ich fahre immer wieder mal hin, auch nur so privat zum Bummeln, setze mich in die Anlagen und beobachte die Menschen und gehe sehr viel in Kirchen. Da gibt es ja wahnsinnig mhm schöne Kirchen. Mhm. Unerhört schön. Dann habe ich was Neues entdeckt. Da fahre ich zum 5. Mal hin, demnächst. Das ist Stromboli.
Ja.
Das kann ich mit dem Zug machen bis Neapel. Und von da aus setzt man dann nachts über mit der Fähre über.
Aha.
Ist zwar ein bisschen strapaziös. Man muss 2-mal im Zug schlafen und 2-mal auf dem Schiff. Aber das Ankommen, ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo hinkommen, wenn ich da schon ein paar Mal war, dann stelle ich mich ganz ruhig hin und dann kommt das Wort angekommen rauf.
Schön.
Und dann mhm fängt eine Glückseligkeit an, die ist sicherlich mit Adrenalin vermischt, also reine Euphorie.
Frau Horacek, ich danke Ihnen sehr für diese Tipps für Singles, die unter Umständen auch einen Hund haben. Das war schön, mit Ihnen zu plaudern. Karin Dunse ruft uns an aus Hannover. Schönen guten Morgen, Frau Dunse.
Ja, schönen guten Morgen an Sie drei. Ja, jetzt sind schon wieder so viele neue Stichworte gefallen.
Ja, ne?
Ich hatte mich kurz vor 10 eingeschaltet und gehört Senegal und mhm Reisen mit Kindern.
Mhm. Trifft beides auf Sie zu.
Ja, genau, diese mhm Erfahrung am besten an den Strand mit Kindern. Und wir haben es so gemacht, dass wir auf den Bauernhof gefahren sind. Ich auch alleine, denn eben Single bin ich inzwischen auch seit vielen Jahren, auch mit den kleinen Kindern schon. Mhm. Dann ist ein Bauernhof auch sehr schön. Aber 1993 habe ich die Gelegenheit genutzt, nach Tansania zu reisen. Und zwar mit einer Partnerschaftsgruppe, einer langjährigen Kirchenpartnerschaft. Ich habe es dann doch mal gemacht, weil ich über die Literatur international und dann speziell Literatur aus Ostafrika mhm das Interesse hatte und habe seitdem so viele Kontakte, sie sind so viel mehr geworden. Ja, und die erste Reise war eben auch, als wenn man auf einen anderen Kontinent, oder nicht Kontinent sowieso, auf mhm einen anderen Planeten
fliegt.
Jetzt mhm bin ich doch auch etwas aufgeregt. Mhm. Inzwischen ist es ja wie ein Zuhause geworden. Das mhm Ergebnis ist, dass ich einen Verein gegründet habe. Aber was wichtig mit im Zusammenhang mit den Kindern eben ist, ich bin sofort das darauffolgende Jahr mit meinen Söhnen, die damals 15 und 17 oder 16 und 18 waren, hingeflogen, weil eben genau dieses, wenn man Kindern das Leben in einer völlig anderen Kultur nahebringen kann. Und wir mhm hatten eben die Möglichkeit, dann mit den Leuten in einem Dorf zu leben. Und Ja, der Schock, wie der eine Hörer eben sagte, war groß bei meinen Söhnen. Ich wusste ja schon, was auf mich zukommt.
Weil es alles eben sehr viel primitiver war viel einfacher, ne? Als zu Hause.
Ankommen auf dem Kilimanjaro Airport ist noch okay und in die Stadt Moshi kommen und da von den Ersten begrüßt zu werden, ist auch noch okay. Dann fährt man aber weiter aufs Dorf und dann wird's halt immer weniger und immer einfacher. Eben 4 Wände und kein Strom und wie kannst du uns hier...
Trotzdem, Frau Dunse, waren Ihre Kinder ja schon groß genug, um solche Eindrücke zu verarbeiten. Herr Kagelmann, was würden Sie eigentlich vorschlagen, ab wann sollte man mit Kindern, ich subsumiere das jetzt mal unter Bildungsreise, was Frau Dunse da gemacht hat, solche Reisen machen?
Die Frage ist fast eher, wann sollte man mit Kindern nicht mehr zusammen verreisen?
Ja, es war auch zu dritt unsere letzte große Reise.
Ja, das Entscheidende ist ja, dass irgendwann natürlich die Kinder sich ja auch auf ihren eigenen Wegen entwickeln und ihre eigenen Vorlieben haben. Und das ist ja so eine ganz normale Sache, dass Kinder ab 15, 16, 17 Jahren und so weiter dann also vielleicht mit ihren eigenen Freunden lieber verreisen wollen, egal wenn es auch ein ganz einfacher Primitivurlaub irgendwo in Europa oder in Deutschland ist, von einem Urlaub von der Stange sozusagen. Aber eigentlich ist es fast schon ein bisschen ungewöhnlich, dass sich 18-jährige Kinder verleiten lassen, mit ihrer Mutter oder mit ihren Eltern auf Reisen zu gehen.
Die waren ja nicht 18, die waren ja 15 oder 16.
15, 16.
Ja, der Ältere war 18, aber das spricht auch gleich das besondere Verhältnis, was ich eben zu meinen Söhnen habe.
Seien Sie froh und dankbar, dass die Kinder das mit Ihnen noch machen, weil es sind ja also gemeinsame Erfahrungen, die man später erst schätzt, wenn man noch ein bisschen also älter ist und so. Machen Sie so lange, wie Sie es können und so lange, wie sich die lieben Kleinen in Anführungsstrichelchen überreden lassen, mit Ihnen zu fahren und so. Es ist nicht der Normalfall und deswegen ist es also schön, wenn die das machen. Ne?
Frau Dunse, vielen Dank für den Anruf aus Hannover. Frau Geisel, nochmal auf Familienurlaube kommend. Was sollte man da alles berücksichtigen? Da sind ja wirklich sehr unterschiedliche Erwartungen. Die Kinder haben eine andere Erwartung an den Urlaub als die Älteren. Wie kann man das in der Vorbereitung alles schon berücksichtigen, damit es keine Pleite gibt?
Ja, man muss einfach wirklich doppelt denken. Ne? Also man muss ganz stark von den Kindern ausdenken, weil die sind noch nicht in der Lage, von den Erwachsenen auszudenken. Also das ist auch immer sehr vermittlungsbedürftig, wenn jetzt die Eltern auch mal irgendwie was essen gehen wollen, was die Kinder nicht wollen und so. Und ich meine, damit das für alle ein schönes Erlebnis wird, es ist einfach möglichst wenig planen, ist unsere Erfahrung. Also wenn es dann auch noch ein volles Programm ist, wo man schon wieder mittags um 12 mit allen angezogen und mit ihren Trinkflaschen und so weiter dort und dort beim Schiff sein muss. Ich meine, den Stress haben wir im Alltag die ganze Zeit schon. Also wir hatten jetzt diesen Sommer einen komplett ereignislosen Urlaub am Strand mit der Familie meines Schwagers, wo auch noch 2 Kinder sind. Und es war einfach wirklich, ja, irgendwie ist es einfach für diese Phase jetzt eigentlich viel sinnvoller, als man hätte mal noch was unternehmen können mit ein bisschen mehr Organisation. Aber ich habe mir sofort gedacht, was da alles schiefgehen kann und dass dann immer einer unzufrieden ist.
Vielleicht sollte ich auch noch eine Sache dazu bringen, was also gegenwärtig immer mehr in Mode kommt, erfreulicherweise sogar. Das sind auch also Urlaube, die Großväter, Großmütter mit den Enkeln machen.
Ja, die Großmutter war auch dabei.
Das ist ja eigentlich eine hochinteressante Sache, weil gerade in einer bestimmten Lebensalterzeit die Kinder besonders stark an den Großeltern hängen und so weiter und dabei ganz in der Gemeinsamkeit mit ihnen ganz besondere Erfahrungen machen dürfen. Also das kommt auch immer mehr. Es stellen sich auch immer mehr Teile der Tourismusindustrie auf diesen neuen Typus aus. Die Eltern bleiben zu Hause und so, sind ja auch ganz froh, ne, wenn mal die Kleinen weg sind und wenn die Großeltern das noch schaffen, gesundheitlich und von der Mobilität her und so weiter, ist das also eine sehr interessante Sache. Ob sie nun in den Freizeitpark fahren, an die See oder auf die Berge, ist egal.
Ja, bei uns ist schon so, weil wir sind ja auch in dem Sinne mobile Familie, dass ich komme aus der Schweiz und mein Mann auch. Und wir sind jetzt in Berlin. Das heißt, unsere Kinder sind natürlich jedes Jahr 2, 3, 4 Mal bei meinen Eltern in der Schweiz. Und das ist natürlich dann eben auch schon ein Ort, der für sie ist. Eben wie andere Leute fahren jahrelang nach Formentera oder so. Und die haben eben ihren festen Urlaubsort, wo alles anders ist und man es eben doch kennt, was sie sehr, sehr schätzen. Also sind wir sehr glücklich
dort. Herr Kagelmann, Sie haben gerade die Freizeitparks angesprochen. Seit wann muss es das eigentlich geben? Freizeitparks, Vergnügungsparks, Themenparks? Ist das so eine Antwort darauf, dass Leute immer mehr geboten kriegen müssen, weil ihnen sonst nichts anderes einfällt? Ich meine, Großeltern haben doch tolle Ideen, wo sie mit ihren Enkeln hingehen können. Die brauchen vielleicht gar keinen Freizeitpark.
Gut, also Freizeitparks sind natürlich, oder andersrum gesagt, ein Unterhaltungsbedürfnis gibt es schon früher. Es gibt Volksfeste, also seit Beginn der Menschheit wahrscheinlich, auch im Mittelalter. Es gibt auch Parks, die dann also später auch, also die erst den Adligen gehörten, später dem gemeinen Volk geöffnet wurden. Und man kann sich das einfach so vorstellen, dass in diesen Themenparks natürlich also Unterhaltung pur ist, konzentriertes Amüsement geboten wird. Und das ist also sicherlich ich für einen Kurzurlaub oder einen Ausflug sicherlich auch ganz normal und auch anzuraten. Man bekommt dort auch teilweise eben Erfahrungen, auch also psychologische Erfahrungen, die es woanderswo nicht gibt. Also zum Beispiel in den Achterbahnen oder so. Das kann man also eigentlich sonst, es sei denn, man stürzt mit dem Flugzeug ab, das kann man also sonst also nicht bekommen.
Ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen die Sache, wenn man jetzt mit den eigenen Kindern fährt und keine Freunde dabei hat, dann kann das auch echt zum Problem werden. Also wir hatten den Urlaub auch, der war sehr schön, weil noch zweite Familie dabei war mit Kindern, weil Kinder langweilen sich mit den Erwachsenen. Und wenn man mit ihnen dann alleine unterwegs ist, dann muss man schon irgendeinen Programmpunkt, also da stimmt das dann wieder nicht ganz, wenn ich sage, dass der Horror ist, man muss dann und dann dort und dort mit denen was unternehmen. Da sucht man sich dann schon für jeden Tag irgendein Highlight aus.
Aber es ist schon auch eine Riesenarmada, die dahinter steht, hinter diesen Vergnügungsparks und sich das alles aus. Denkt,
das ist ein Geschäft,
was wir brauchen.
Absolut, ich meine, nach Florida und Walt Disney Resort und so fahren also mehr Leute jedes Jahr, als nach ganz Nordafrika kommen, an Touristen. Ja. Und die Geschäftsergebnisse der amerikanischen Themenparks und so weiter, die gehen halt in die Milliarden jedes Jahr. Und also das ist sowohl eine Industrie, aber man sieht auch, dass da offensichtlich ein Bedarf dahinter steht. Der mag ein bisschen kulturell verschieden sein, aber mittlerweile ist das ja auch völlig akzeptiert und so, dass man in die Freizeitparks geht. Wobei es ja interessanterweise in den letzten Jahren sich entwickelt hat zu einem Ferienziel. Also es ist nicht mehr nur ein Kurzurlaub, ein Ausflug, sondern es ist ein Ferienziel. Das ist eine interessante Sache, weil das natürlich auch also so korrespondiert mit dieser Idee, in Ferienclubs in andere Clubs zu fahren. Ja.
Ist das auch wieder so ein Ding, wo jetzt Hörerinnen und Hörer sagen würden, das ist teuer, das kann sich auch nicht jeder leisten?
Das ist teuer. Ja, das ist schlicht teuer, weil gerade wenn man also dann in einem ordentlichen, vernünftigen, dazugehörigen Hotel wohnen will und so weiter, dann muss man schon vorher was zurückgelegt haben. Deswegen ist vielleicht auch ganz gut, mit den Großeltern hinzufahren.
Wer schnell vorankommen will, der muss stillsitzen. Das ist eine These von Sieglinde Geisel. Frau Geisel, bevor es Züge und Eisenbahnen und Autos und Flugzeuge gab, da gab es die Kutschen und bis dahin mussten die Leute aber zu Fuß ihre Reisen machen. Sie haben die These aufgestellt in Ihrem Buch Irrfahrer und Weltenbummler, wer schnell vorankommen will, der muss stillsitzen. Erweist sich eigentlich die Hoffnung auf gesteigerte Bewegung als trügerisch beim Reisen?
Ja, also die Mobilität hat tatsächlich eine Art, wie in so eine Art Programm in sich eingeschrieben, dass sie sich auch wieder selbst aufhebt oder sich selbst im Wege steht. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, dass bei diesem Massentourismus eigentlich eine Inflation des Reisens auch stattfindet, dass man also den Erlebniswert nicht mehr erreichen kann, dadurch, dass jetzt eben so viel gereist wird. Das ist aber noch viel elementarer, wie ich das meine, dass man stillsitzen muss, wenn man vorankommen will, weil jedes Verkehrsmittel, was uns schneller voranbringt, als unsere Füße uns tragen, das verdammt uns dazu, dass wir uns irgendwo reinsetzen. Also schon in der Postkutsche wurde das übrigens auch ganz scharf so empfunden. Also Karl Philipp Moritz hat das in seiner Reise nach England sehr beschrieben, dass er sich jetzt wie ein Paket fühlt, das in einen zugemachten Kasten eingesperrt ist und hier durch die Landschaft gejagt wird und er würde überhaupt nichts mehr sehen und also das wäre überhaupt kein Reisen mehr und so. Und ich meine, je schneller es geht, desto enger wird es auch. Also im Zug geht's noch so, aber im Flieger, da kann man sich überhaupt nicht mehr rühren. Und ich meine, es geht noch auf anderen Ebenen auch weiter. Ne? Je mehr Leute überhaupt vorankommen wollen, desto weniger geht es auch vorwärts. Ne? Also man steht dann halt im Stau und ist eingesperrt in sein Auto und da ist mit Mobilität gar nichts mehr los.
Wie ist es mit dem zu Fuß gehen? Also früher wäre kein Mensch spazieren gegangen, weil die sowieso alle, die hatten ja so weite Wege zu Fuß, weil sie dann eben zur Arbeit gehen mussten. Wann ist dieses zu Fuß gehen zur Reiseart geworden?
Wie Sie sagen, seit es nicht mehr notwendig ist, seit es eine Entscheidung ist und seit es dann eben auch eine Art ein Luxus sein kann. Also ich meine, wir gehen ja so weit, dass wenn wir wandern, dass wir mit dem Auto oder mit dem Zug dann dorthin fahren, wo die Wanderung anfängt. Also das hat überhaupt nichts mehr mit Fortbewegung zu tun. Und es ist auch nicht mehr kompatibel. Ich meine, auch der ganze Pilgerboom oder so, das heißt ja nicht, dass wir jetzt in unserem Alltag mehr gehen würden. Sondern der Alltag bleibt genau der gleiche Stress und wir könnten auch überhaupt nichts erreichen, wenn wir uns jetzt aufs Zu-Fuß-Gehen beschränken wollten.
Bilge Kusch ruft uns an aus Recklinghausen. Schönen guten Morgen, Frau Kusch.
Ja, guten Morgen.
Ihr Beitrag.
Ich denke, dass meine Art zu reisen doch sich im Wesentlichen unterscheidet von dem, was man bislang gehört hat. Mhm. Ich muss reisen, zwangsläufig. Ich bin, meine Familie befindet sich zum Teil in den Staaten, zum Teil in Paris, meine Freunde in Italien. Von daher, ich habe auch noch nie eine klassische Urlaubsreise gemacht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, sowas zu machen, weil ich Reisen als solches schon sehr, sehr anstrengend finde, angefangen von irgendwelchen Männern, die einen morgens um 4 Uhr in der Bahn anquatschen und nicht in Ruhe lassen, bis hin zu aufgequollenen Füßen, bis hin zu überteuerten Preisen. Ich finde das alles nicht angenehm. Mhm. Dadurch, dass ich aber Migrantin bin, ich bin Türkin, kenne ich das gar nicht anders. Ich musste von früh auf, um eben Familie sehen zu können, mit meiner Familie schon von jeher immer wieder reisen. Insofern war das nicht etwas, was wir freiwillig taten, um uns zu erholen, sondern um unsere familiären Netzwerke aufrecht zu erhalten. Und jetzt mit 40 Jahren hat sich das ein bisschen verlagert, mehr in die westliche Hemisphäre, aber im Prinzip ist das gleich geblieben.
Herr Kagelmann.
Nee, ich wollte nur wissen, aufgequollene Füße, das waren aber dann Ihre und nicht die der Männer, die Sie angequatscht haben.
Meine, also ich dachte jetzt an die Flüge nach Amerika, die da zum Teil 10-12 Stunden dauern und das finde ich alles nur furchtbar. Insofern, ich finde nichts Besonderes, nichts Tolles am Reisen. Ich habe einmal eine Pauschalreise gemacht, ganz freiwillig, so wie ich das in Deutschland nur vom Hören kannte. Wir hatten eine sehr, sehr anstrengende Arbeitsphase und dachten, eine Woche Tunesien pauschal, so wie man das eben macht in Deutschland. Ich habe mindestens 3 Wochen gebraucht, um die Erlebnisse, war ein Abenteuer für sich, aus meiner Sicht, 3 Wochen gebraucht, um mich von diesen Erlebnissen zu erholen. Dabei habe ich mich noch nicht mal fortbewegt. Das Abenteuer war das, dass in dieser Anlage die Menschen, die an diesem Strand sich von morgens bis abends in der Sonne erhalten, vor allem Frauen, die gerade, weiß ich nicht, Kinder geboren hatten, oben ohne da lagen. Ich fand das sehr, sehr unangenehm. Also es hat schon sehr meine Sicht der Ästhetik sehr beeinträchtigt. Ich fand allein diesen Anblick furchtbar stressig. Mhm. Und daran hat sich aber niemand anscheinend gestört.
Was waren das denn für Touristen? Also ich meine, waren das dann auch Deutsche oder waren das...
Das waren Deutsche, Franzosen, Engländer. Das war, es war ein muslimisches Land. Es war Tunesien. Mhm. Das war mir egal, weil das so abgeschnitten war. Aber mich hat das sehr gestört.
Ja. Mich Frau Kusch, da sprechen Sie was an, was ja eigentlich auch viele Reiseveranstalter immer mal wieder, Herr Kagelmann, versuchen, nämlich den Gästen, die jeweiligen Länder besuchen, den Respekt vor den jeweiligen Ländern mit auf den Weg beziehungsweise in den Koffer zu geben. Verlieren viele Reisende den Respekt? Zum Beispiel, dass man sich nicht oben ohne in ein muslimisches Land legt?
Ganz sicher. Es hängt ja auch damit zusammen, dass man hier etwas gekauft hat. Man kauft eine Dienstleistung, man kauft ein Package, man kauft eine Reise und dafür will man was haben. Man kauft sie deswegen, weil man damit ganz bestimmte Erwartungen verbindet, zum Beispiel am ganzen Körper hüllenlos braun zu werden. Also glaubt man auch, dass man das Recht hat. So. Und dann fängt die Schwierigkeit an, dass es vielleicht eben Gegenden gibt, wo das also nicht so ganz gern gesehen wird. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es sogar noch andere Gegenden als Tunesien gibt, wo man das wirklich also dann aggressiv sieht. Und man kann ja auch heute feststellen, dass es in der Islamdiskussion also schon auch eine kulturelle Dimension gibt und man sagt, ja, also gerade unsere westlichen Werte, die wir auf Reisen ausleben und so weiter, können erst recht in dieser sensiblen Situation Anstoß erregen.
Mhm. Aber da scheint ja schon, Dankeschön, Frau Kusch, da scheint ja schon, Frau Geisel, so eine wirkliche Schere auseinanderzugehen. Ich nehme jetzt mal holzschnittartig diejenigen, die so eine Bildungsreise machen und die auf einem anderen Level reisen möchten, als die sich eben an den Strand legen wollen. Die Sache mit dem Respekt, da will ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Geht das einfach auseinander, weil die einen sagen, uns ist es Schnuppe und die anderen sagen, Menschenskind, wir müssen aber sehr darauf achten, dass wir eben den anderen würdigen?
Ich denke, jede Reise trägt den Stempel der Haltung, mit der man sie macht. Das hat ganz viel zu bedeuten. Also ob ich jetzt eine Reise konsumiere, wie Sie sagen, ich kaufe ein Produkt und ich habe dann auch quasi den Anspruch, ich habe dafür bezahlt und dann ist es auch meins, dann kann ich damit auch machen, was ich will. Oder ob ich wirklich mich als Gast benehme, das ist was völlig anderes. Die sind ja dort auch nicht in dem Land zu Gast, weil sie in diesem Pauschalarrangement, ob der Strand jetzt in Tunesien ist oder ob der jetzt in Sri Lanka ist oder ob der irgendwie sonst wo ist, das spielt ja dann überhaupt keine Rolle. Die nehmen das Land ja dann auch überhaupt nicht wahr. Und wenn ich mich natürlich vorbereite und auf das Land einlasse und vielleicht sogar eine Adresse habe, wo ich jemanden besuchen kann, der mir als Mensch wirklich auch entgegentritt, wo ich eben auch Gast sein kann, dann wird der Reise völlig anders verlaufen.
Eckhard Müller hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Müller, ruft uns an aus Berlin.
Moin, moin.
Moin, moin.
Ja, ich wollte in die ähnliche Kerbe hauen wie meine Kollegin, die vor mir angerufen hat.
Fokus,
ja. Ja, ich war sehr amüsiert, weil ich gehört habe, dass sie aus der Türkei kommt. Ich fliege nächsten Monat in die Türkei nach Istanbul. Aber ich bin ähnlich wie sie genervt vom Reisen unter dem Aspekt, dass ich immer wieder den Eindruck habe, sehr viele Menschen fliegen möglichst weit weg und nutzen dann im Prinzip das Reiseland oder die Reisegegend dann dazu aus, diese Gegend möglichst effektiv auszusaugen, abenteuerlichste, schönste, tiefste Erlebnisse zu haben. Und wenn dann später zu viele Leute da gewesen sind, sagt man, ja, da kann man ja nicht mehr hinreisen, das Land ist ja völlig abgewirtschaftet, beziehungsweise es ist ja überhaupt nicht mehr schön, dahin zu reisen. Mhm. Und ich habe oft den Eindruck, wir konsumieren eigentlich zu sehr die Gegenden, in die wir reisen. Und das ist etwas, was mich immer ein bisschen sauer macht. Ich versuche auch zu reisen. Für mich, ich bin Lehrer. Ich bin gerade ins Sabbatjahr gegangen. An mich wird auch die Anforderung immer wieder gestellt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Du musst doch reisen. Wo geht's denn jetzt hin in deinem ganzen Jahr, was du jetzt Zeit hast?
Aber der Anforderung widersetzen Sie sich? Oder ist diese Istanbul-Reise schon eine Antwort darauf?
Ja, es ist ein Kompromiss sozusagen, weil ich denke, also ich bin Lehrer in Kreuzberg und habe viele Schülerinnen und Schüler aus der Türkei. Mhm. Und ich möchte das einfach mal sehen. Ich möchte diesen kulturellen Hintergrund, vor dem diese Kinder aufgewachsen sind, manchmal über ihre Eltern, manchmal direkt, den möchte ich selber kennenlernen. Mhm. Und das ist für mich ein Aspekt von Reisen, der gut für mich ist oder der mir gut tut, weil ich dann den Eindruck habe, ich verstehe die Menschen besser. Mhm. Und hier als Kreuzberger sehe ich oft Leute mit den Stadtplänen in der Hand und die von auswärts kommen. Und mir macht es Spaß, den Leuten sozusagen meinen Kiez auch zu zeigen und zu sagen, guck doch mal dahin und dahin. Das muss gar nicht im Touristenführer stehen. Mhm. Man kann eine Menge lernen über diese Stadt, wenn man sich die Ecke und die Ecke anguckt. Komm her, ich zeig dir das mal eben.
Haben Sie sich denn von Ihren Schülern oder deren Eltern beraten lassen, was man in Istanbul so macht und wo man hingeht?
Ja, also viele haben mir gesagt, fahr mal nicht als erstes nach Istanbul, dann verstehst du die Türkei überhaupt nicht, weil das viel zu westlich ist. Mhm. Ich finde es trotzdem spannend, weil ich viel gehört habe darüber. Oder ich habe einen
Und es bleibt Ihnen ja im Sabbatjahr, Herr Müller, da es ja ein Jahr ist, auch viel mehr Zeit, nicht nur Istanbul anzugucken, sondern auch noch die restliche Türkei. Vielen herzlichen Dank für diesen Anruf aus Berlin und für diese Impulse, die mit diesem Anruf verbunden waren. Eine Viertelstunde Zeit haben wir noch, über Reisen und Reiseerfahrungen zu reden mit unseren beiden Gästen zu unserem Thema Reisen, das wir heute im Deutschland Radio Kultur 2 Stunden lang besprochen haben, schreibt uns Jürgen Jahns aus Hagen. Ist eigentlich die Sesshaftigkeit die Ausnahme und das Umherziehen der Normalzustand? Die Frage geht natürlich an die Buchautorin Sieglinde Geisel.
Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie der Herr das meint, ob er das historisch meinte, dass wir ja quasi erst in jüngerer Zeit sesshaft geworden sind. Oder ob wir
er will so die geschichtliche Entwicklung Menschheit betrachtet haben.
Es ist so, dass Nomados heißt ja eigentlich der, der auf der Weide umherzieht. Und eigentlich sind ja die Nomaden in dem Sinn einfach in einem größeren Radius auch sesshaft. Also die reisen nicht. Sie bewegen sich mit ihrer Herde in einem ganz klar abgegrenzten Territorium. Ist dann auch klar, wer wo grasen darf und so. Also in dem Sinn ist das jetzt auch ein bisschen eine romantische Vorstellung, die wir haben. Die haben ja intern ganz enge Verbindungen in der Sippe untereinander, was ja auch etwas sehr Sesshaftes ist.
Ist Sesshaftigkeit heute, Herr Kagelmann, gleichbedeutend mit, der kriegt den Po nicht hoch und der ist einfach nicht hip und der ist nicht offen für die Welt? Es gibt ja Leute, die reisen einfach nicht gerne, was ja absolut okay ist. Die sind lieber in ihrem schönen Garten.
Mhm. Ja, man darf nicht ganz recht über all dem nicht vergessen, dass es nach wie vor 25-30% der Leute hier in Deutschland sind, die also nicht reisen, die nicht reisen können, nicht wollen, nicht dürfen. Und das hängt damit zusammen, dass viele auch gar nicht so das Bedürfnis haben, sich mit diesen Anstrengungen auf der Reise, die auf sich zu nehmen. Und von daher sagen viele Leute, ich kann hier so viel in der Umgebung machen, dass es sich auch lohnt, also hier zu Hause zu bleiben. Und das ist also dann keine besonders negative Sache. Und so früher mal, so vor 20, 30 Jahren, wo das Reisen noch viel stärker eine soziale Norm war, wo mit Reisen auch ein sozialer Stand verbunden ist, wo man damit angeben konnte und so, da war das also viel viel, viel schlimmer. Da musste man sozusagen reisen und auch dann davon erzählen. Heute hat sich das also erfreulicherweise ein bisschen gelegt. Also das normale Reisen ist auch als Normalzustand geworden und deswegen dürfen auch Leute durchaus jetzt zu Hause bleiben und man kann ja zu Hause auch ganz vernünftige Dinge tun.
Ne? Obwohl dieser Tagestrip nach, was weiß ich was, nach Paris zum Frühstücken oder so, der ist ja nur dann interessant, wenn man auch davon erzählen kann, oder?
Ja, aber das ist ja eigentlich dann weniger der Urlaub oder Paris und so weiter, sondern es ist die Leistung der Reise, dass man es geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit mit all diesen Stresssituationen hin und wieder zurückzukommen. Ja, das darf man bei all dem nicht vergessen. Reisen ist auch häufig eine Leistung und dann wird von ihr erzählt, ob das nun Pilgerreisen sind oder Wanderreisen oder Fahrradreisen oder so. Das ist auch eine Leistung. Man hat etwas erbracht dabei.
Ja. Aber ich höre aus Ihnen das Plädoyer, wenn man Reisen als Stress empfindet, dann soll man es lassen.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, weil warum soll man sich also ins Unglück begeben, freiwillig, ne?
Angelika Liebrecht-Podelski ist am Telefon, sie ruft uns an aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich wollte Ihnen berichten von meinem Lieblingsurlaub und der besteht darin, internationalen Häusertausch zu machen.
Aha, wie funktioniert das?
Deswegen so schön, weil man erstens mal unter dem Aspekt der Vorbereitung sich schon länger damit beschäftigt. Man sucht sich also schon seinen Tauschpartner im Vorfeld mindestens ein halbes Jahr im Vorhinein heraus und korrespondiert. Und wenn man dann dort ankommt, dann haben wir es immer so gemacht, dass man sich an entweder hier oder dort für einige Tage kennenlernt. Und auch so eine kleine Einführung bekommt und die Nachbarn wissen dann alle Bescheid, aha, da wohnen jetzt die und die und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann wendet euch an diese Nachbarn bitte. Und ja, man hat dann eben netten Kontakt und ist sofort mittendrin im Leben.
Das heißt, für Sie ist das eben auch die Möglichkeit, ganz anders in eine Kultur einzutauchen, weil Sie Ihr schönes Haus in Düsseldorf zur Verfügung stellen und dafür in ein anderes schönes Haus in die USA oder so fahren und auf diese Art und Weise Land und Leute kennenlernen.
Ja, ganz recht. Das ist damit unmittelbar verbunden.
Lernt man dabei eigentlich immer nette Leute kennen? Das kann ja auch schief gehen.
Also immer, es mag vielleicht auch daran liegen, dass man eben auch ein bisschen Glück dabei haben muss, dass man dann eben sich die richtigen Tauschpartner aussucht. Also wir haben immer nur mit Ehepaaren getauscht, weil unsere Situation eben auch die ist oder gewesen ist. Inzwischen bin ich verwitwet. Also jedenfalls ist es so, dass man natürlich kein Kinderzimmer mit Spielsachen beispielsweise dann hat und infolgedessen das auch nicht so praktisch ist, wenn jetzt Kinder mitkommen. Ja, und man hat dann eben schon im Vorfeld auch, weiß man so in etwa, aha, das sind die und die Leute und man begegnet sich schon wie Freunde, wenn man sich das erste Mal gegenübersteht.
Herr Kagelmann.
Ganz wichtig ist mir dabei, dass man, wenn man verreist, auch doch immer ein Stück Sicherheit haben will. Ja, man will wissen, wo man hinkommt, wie man hinkommt und so. Und das ist eigentlich auch ein kommen Missverständnis, dass viele Leute also absolut in die Ferne und die Fremde reisen wollen, weil sie neugierig auch, aber weil sie risikofreudig sind und so. Die meisten Leute, das kommt mir jetzt auch gerade bei diesem Beitrag heraus, wollen doch eigentlich irgendwie schon so ein bisschen wissen, was auf sie zukommt.
Das ist natürlich auch so, wenn man sein eigenes Haus zur Verfügung stellt. Also ich würde jetzt nicht irgendwie das meinetwegen einfach so irgendwelchen Fremden vermieten. Das ist eine ganz andere Situation. Und so hat man eben das Gefühl, ja, denen kannst du das überlassen. Und ich persönlich habe beispielsweise auch die Einstellung, ich gehe eher sorgsamer und pfleglicher mit den Dingen,
die ich finde, man ist auch auf eine andere Weise Gast.
Genau. Frau Liebrecht-Podelski, Dankeschön für den Anruf aus Düsseldorf. Und wir gehen zum Schluss nach Freiburg zu Nils Fischer. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen, hallo. Mir ist nur ein bisschen aufgefallen, das Thema Ihrer Sendung war ja die Reise, wie sie einen verändert. Und ich finde, es ist jetzt die ganze Zeit über Urlaub geredet worden, nicht übers Reisen.
Wo sehen Sie da wo ziehen Sie da die Linie?
Das Reisen ist ja, für mich ist das ein Prozess. Ich habe das so gelernt, ich bin jetzt 30, komme aus so einem gutbürgerlichen Haushalt, wo man also dann immer eingepackt wurde in den Ferienzeiten und auch Gardasee, Spanien, was weiß ich. Und da fuhr man dahin, um da zu sein. Und ich habe dann, sobald ich angefangen habe, meine Urlaube selber zu planen, gemerkt, eigentlich der Prozess unterwegs zu sein, keine andere Verpflichtung zu haben, als unterwegs zu sein und irgendwo sich hinzubewegen, das ist was ganz anderes. Und das, finde ich, ist eben auch das, was einen verändert. Da habe ich ein paar Beispiele, wo ich irgendwie 5 Tage nach London getrennt bin, um da einen Freund zu besuchen oder zwei Wochen durch den Schwarzwald mit Wildcampen. Aber den Unterschied zwischen Reise und Urlaub sehe ich eben wirklich darin, die Reise an sich ist ja schon ein Abenteuer für sich. Wo schläft man? Was isst man? Was passiert, wenn man Dinge verliert?
Also es ist nicht nur das Mittel zum Zweck, dass man an einen bestimmten Ort hingeht, sondern dass man...
Genau.
Also
genau.
Sie würden sagen, 5 Tage London, das ist kein Kurztrip, kein Kurzurlaub, sondern das ist für Sie schon eine Reise für die Seele.
Ja, ich bin da nicht hingeflogen. Ich habe mich hier an die Autobahn gestellt und war dann 5 Tage später in London. Und das hat natürlich viele Abenteuer in sich, genau wie Fahrradtouren oder wie Reisen. Also für mich hat sich das einfach so ergeben. Vielleicht bin ich da auch anspruchslos. Aber das Spannende ist dieses... in einer völlig anderen Lebenssituation unterwegs zu sein, nicht viel dingliche Sachen bei sich zu haben und einfach sich bewegen zu müssen, unterwegs zu sein, sich weiterkommen zu müssen, Hindernisse überwinden zu müssen, dass das Spannende ist, was eben.
Aber Sie hatten auch hinterher das Gefühl, Sie haben was geschafft, ne?
Ich finde, das hat einen hochspirituellen Hintergrund. Das verändert dann tatsächlich auch die Seele im Gegensatz zum in den Flieger setzen und Strand genießen oder archäologisches Museum.
Sie hätten auch Verständnis dafür, dass andere Leute ganz normale Reisen machen.
Natürlich soll jeder glücklich werden, wie er will.
Das ist ein schönes Schlusswort, Nils Fischer. Danke für diesen Anruf aus Freiburg. Andenken bringt man sich auch schon mal mit von Reisen. Herr Kagelmann, was könnte man bestenfalls als Andenken von einer Reise mitnehmen? Also ich meine jetzt nicht im haptischen Sinne, sondern im seelischen, wie Herr Fischer.
Erinnerungen. Ja, also innere Bilder oder so etwas. Aber heutzutage bringen die Leute natürlich meist industriell gefertigte Souvenirs mit oder sie machen also irgendwie 20.000 Aufnahmen mit ihrer Digicam. Ist ja auch alles okay. Hinter all dem steht derselbe Wunsch und so. Man möchte etwas von dieser Ausnahmesituation, von der meistens als befriedigend empfundenen Reisesituation mit nach rüber retten, mit nach Hause bringen.
Ein Andenken an diese Sendung könnte für die Hörerinnen und Hörer sein, wenn Sie sich das Buch von Sieglinde Geisel kaufen, Irrfahrer und Weltenbummler. Danke Ihnen beiden für diesen Besuch bei uns im Studio. Nach 11 Uhr geht es weiter hier im Radiofeuilleton. Dann unter anderem mit dem Mann der Woche und der ist Oswald Kolle. Dankeschön.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Weißwasser auf 97,7.